Brille, von wem war die? Ah, habe ich jetzt mehr Durchblick. Ja, die Welt ist doch klein unter uns Christen. Also den Ralf Mühe hatten wir auch schon eingeladen bei uns im Helpcenter als Referent. Und wer ihn kennt, der weiß, er hat auch einen guten Humor. Fand ich immer schön, was er so geschrieben hat. Von daher ist das Buch bestimmt auch sehr spannend oder witzig. Kann ich mir vorstellen. Der Ede Adam, den kennen wir auch. Wir waren zeitgleich auf der Bibelschule Prake, also eher noch als Schüler, jetzt ist er ja Lehrer dort. Der war eine Klasse über mir. Verbindet uns auch. Und so eine Einsatzwoche, die jetzt hier stattfindet, wann ist das? Ach, die hat stattgefunden. War ich ja auch mal dabei. Ich weiß nicht, wer 1990 schon in der Gemeinde war. Meldet ihr euch mal? Ja, 1990 war ich mal hier von der Bibelschule Prake mit einer Freizeit, mit einer, wie heißt es? Einsatzwoche, genau. Eine von vielen, die ich miterleben durfte, ich war dann so begeistert, dass ich dachte, in jeder Gemeinde, wo ich dann später war, habe ich dann immer auch Prake eingeladen für eine Einsatzwoche in der Gemeinde, weil das einfach so eine Bereicherung war. Ja, damals habe ich bei Baltes gewohnt. Die waren ja mal hier in der Gemeinde, sind jetzt, glaube ich, weggezogen. Genau. Der hat mir auch eine Brille verpasst, aber die habe ich jetzt nicht mit. Es war damals noch eine für Kurzsicht, jetzt bin ich inzwischen weitsichtig und sehe das Kurze nicht mehr, aber das ist halt dem Alter geschuldet. Ja, und da ist auch eine Verbindung, der verlorene Sohn. Ich war auch katholisch. Und kann mich eigentlich mit beiden Söhnen ein bisschen identifizieren, weil ich auch auf der Suche war und dann eigentlich abgehauen bin nach Indien, nach Nepal, um einfach mal weg von Deutschland, enttäuscht vom Christentum auch, zumindest was mir die katholische Kirche vermittelt hat, da konnte ich nicht so viel mit anfangen. Und dachte, ich muss mal die Welt kennenlernen und in Saus und Braus leben. Und dann kam ich aber eben irgendwann doch dahinter, dass Jesus der einzige Weg ist. Mein Schwerpunkt bei dieser Geschichte heute wird ein bisschen anders sein als sonst. Mal gucken, ob ihr was Neues mitnehmen oder behalten werdet. Ich lese aber den Text nochmal vor. Ich muss mich erst an die Brille gewöhnen. Der Abstand ist entscheidend. Lukas 15, Abvers 11. Und er sprach, also Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viel Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich möchte mal ein bisschen Schwerpunkt legen was wir von dem Vater lernen können in dieser Geschichte. Natürlich, wir wissen, der Vater repräsentiert ja auch Gott, aber hier in der Geschichte wird er ja menschlich dargestellt eben als Vater. Und ich denke, diese zwei Dinge können wir einfach mitnehmen. Gerade im Umgang mit Menschen, seelsorgerlich oder in der Begleitung von Menschen, können wir hier viel lernen. Nämlich, wie Gott handelt und was wir eben auch vielleicht manchmal mehr umsetzen sollten. Der Vater gibt alles her. Wir lesen nichts davon, dass der gezögert hat oder dass der dem Sohn ins Gewissen geredet hat oder dass der diskutiert hat. Steht einfach, der gab ihm das, was der Sohn sich wünschte, nämlich sein Erbteil, um wegzugehen. Und ich denke, dieses Loslassen, das erleben wir in der Seelsorge, das scheint das Schwierigste zu sein, was wir Menschen tun sollen. Und fast jede Woche habe ich Telefonate mit Eltern, die praktisch ihre jungen, erwachsenen Kinder gerne zu uns schicken würden. Und die dann erzählen, was sie für einen großen Leidensdruck haben zu Hause. Die Kinder nehmen vielleicht Drogen oder haben eine Essstörung oder haben irgendein Problem und fallen den Eltern dann, ich sag mal, zur Last. Die Eltern leiden und fühlen sich total verantwortlich, alles für die Kinder zu tun. Fahren dann manchmal hunderte von Kilometern, um die Gäste, die Hilfesuchenden zu uns zu bringen für eine Kennenlernwoche. Und dann reisen die manchmal nach einem Tag schon wieder ab und dann fahren die Eltern wieder und holen ihr Kind ab und kümmern sich und kümmern sich und kümmern sich. Und das Loslassen fällt schwer. Und ich muss das ganz oft Eltern sagen, gerade wenn die beschreiben mir dann, wie es ihren Kindern so geht, was die so machen, und jetzt sind die vielleicht 20 oder so oder 19, und da sage ich manchmal den Eltern, es scheint mir so, als drehen sie jetzt schon am Rad und sind jetzt schon fast am Durchdrehen, vielleicht dauert es noch 5 Jahre, bis man ihrem Sohn helfen kann. Nicht um sie zu frustrieren, sondern um ihnen klarzumachen, sie müssen ihr Kind loslassen. Das ist so entscheidend wichtig. Das macht Gott auch. Der lässt uns alle in die Irre gehen. Der zwingt niemanden in den Himmel. Und auch wenn Christen falsche Wege gehen, lässt er sie ziehen. Man darf sich gegen Gott entscheiden. Halte ich für ganz wichtig, weil das führt zur Verzweiflung, wenn man sich dann einsetzt und einsetzt und einsetzt. Und ich erlebe das ja oft bei den Eltern, wie die dann kaputt gehen und dann manchmal, oft sind es die Mütter, die dann auch noch Seelsorge brauchen oder durchdrehen oder in die Klinik müssen, weil das nicht aushalten. Weil sie aber auch nicht loslassen können. Manche Eltern behandeln ihre Kinder so, als wären sie ihr Eigentum. Die gehören Gott. Das ist befreiend, oder? Ich habe auch 3 Kinder. Die gehören Gott. Und schon vor der Geburt haben wir so gebetet. Wenn die in die Mission gehen wollen, also wir waren ja noch nicht geboren, aber wir lassen sie jetzt schon los. Das ist ihr Weg. Wenn sie in die Drogen gehen, man kann nicht alles, also haben sie Gott sei Dank nie gemacht, aber die Bereitschaft, sie gehören nicht, sind nicht mein Eigentum. Ich bin nur verantwortlich jetzt für die Erziehung als Vater, aber ich darf sie auch loslassen. Das können wir lernen von dieser Geschichte und auch von Gott, der so handelt mit uns. Wir dürfen uns, ich sag den Gästen ganz oft, ihr müsst nicht Jesus nachfolgen. Hoffentlich wollt ihr das. Wenn ihr es müsst, dann ist es ja anstrengend. Boah, Jesus nachfolgen aus eigener Kraft ist ja mühsam, oder? Das ist ja Ja. Und manche strengen sich auch so an. Und dann ist es Krampfer-Christentum. Das gibt es leider ganz oft. Wir sind befreit und folgen Jesus gerne nach. Was steht auf dem Buch? Den lesen wir gerade mal. Alles andere wäre langweilig. Also natürlich das Leben als Nichtchrist auch spannend, lesen wir auch bei dem verlorenen Sohn. Aber irgendwann landete der dann bei den Schweinen. Also so schön war es dann irgendwann doch nicht. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, loszulassen. Nicht klammern. Dass wir auch keinen schieben zum Helpsender. Ganz viele Menschen schieben ihre Hilfesuchende, vielleicht auch die in der Gemeinde sich tummeln, der muss mal zum Helpsender, dann schieben sie den zu uns. Das bringt nichts. Dann ist er bei uns und hält es nicht aus, weil er will ja gar nicht. Wir müssen Menschen ihren Willen lassen und hoffentlich sie dahin führen, dass sie sich selber dafür entscheiden, ja, ich will. Und das dauert. Das dauert. Bei mir wäre das auch nicht hätte man nicht abkürzen können. 7 Jahre hat es gedauert, 7 Jahre Leid, Depression, Selbstmordgedanken, Versagen, Frust, bis ich umgekehrt bin. Das dauert. Das ist oft ein langer, mühsamer Weg. Den kann man nicht abkürzen. Und das wünsche ich mir. Der Leidensdruck muss groß sein. Der Leidensdruck muss oft riesig sein. Warum soll ich mich denn bekehren? Als frommer Katholik, wo alles im Leben gut läuft, warum sollte ich mich denn bekehren? Ja, wollte ich ja auch nicht. Warum? Warum hast du dich denn bekehrt? Ist das nicht oft verbunden mit einer tiefen Leiterfahrung, die uns dazu bringt, dass wir auch erkennen unsere Schuld, unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Abhängigkeit, unser Versagen und, damit wir den lebendigen Gott einladen in unser Leben oder den lebendigen Gott gerne nachfolgen wollen, weil wir erkannt haben, wir brauchen ihn. Wenn man ihn nicht braucht, warum soll man denn dann Jesus nachfolgen? Dann kann man doch alleine klarkommen. Und das ist das, was wir immer wieder erleben. Wenn der Leidensdruck, und oft, wie ich schon sagte im Anfangsbeispiel, der Leidensdruck ist eben oft bei den Eltern so groß. Die Eltern halten es nicht mehr aus, dass ihr Kind falsche Wege geht. Aber bei den Kindern, Hotel Mama ist immer noch ganz okay, ganz nett und kann man sich noch gut wohlfühlen und Drogen sind ja auch noch, macht ja Spaß, Drogen zu nehmen oder vieles macht doch Spaß, Sündigen macht doch Spaß. Also mir hat es Spaß gemacht, totalen Spaß. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ich habe ja nach dem Lustprinzip gelebt, es macht total Spaß zu sündigen, wirklich. Aber wenn man dann richtig leidet, das macht dann keinen Spaß mehr. Und dann sehnt man sich da nach Erfüllung. Dann sehnt man sich nach Halt, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Schutz. Und dass man sein schlechtes Gewissen los wird. Und dass man aus der SCH so richtig rauskommt. Aber da muss man erst mal drinstecken. Und der verlorene Sohn, dem hat sicher auch großen Spaß gemacht. Sonst wäre er früher nach Hause gekommen. Klar, wenn man genug Geld hat, so ging es mir ja auch, das macht schon Spaß. Wenn man ein Auto gleich hat mit 17, steht es schon vor der Tür und wartet, bis man den Führerschein ausgehändigt bekommt. Und man hat genug Geld für Urlaube noch und nöcher und kann den ganzen Tag Auto fahren, obwohl der Spritpreis so hoch ist. Aber wenn das Geld da ist, dann liebt man das, nutzt das aus und geht viel weg und macht viel Quatsch, bis der Leidensdruck dann eben so groß ist, dass man es nicht mehr aushält. Aber wie handelt denn der Vater? Der lässt erstmal los. Also das merkt euch das bitte. Schiebt keinen ins Reich Gottes. Ich habe das am Anfang gemacht. Ich wollte, nachdem ich 7 Jahre auch geprüft habe und 1 Jahr Bibel gelesen habe und erkannt habe, das ist die Wahrheit, was hier drin steht, dachte ich, das muss jetzt jeder kapieren. Ich habe so lange Esoterik und allmöglichen Quatsch ausprobiert und meditiert, alles schön und gut, aber das hat alles nicht geholfen. Und durch Jesus wurde ich frei von Depressionen, wurde ich frei von allmöglichen Dingen. Jetzt dachte ich, das werde ich jetzt jedem um die Ohren hauen, ob er es hören will oder nicht, und alle bekehren sich. Denkste, die dachten, jetzt hat der Uwe eine neue Droge, die Jesus-Droge. Lassen wir den mal, das vergeht wieder. Das ist manchmal ein langer Weg. Und der Vater, der wartet. Ich kann mir vorstellen, das war total schwer, dass der Sohn sein Erbe ausgezahlt lassen wollte und dann einfach wegzog und alles im Stich lässt. Das hat dem Vater Leid zugefügt. Und er wartet. Guck mal, der sieht, als der Sohn noch weit entfernt war, Vers 20, sah ihn sein Vater, als er dann umkehrt. Der Sohn kommt ihm entgegen und der Vater scheint so gelebt zu haben, dass er immer in dieser Erwartungshaltung war, wann kommt er denn? Immer Ausschau halten, vielleicht kommt er wieder, vielleicht kommt er wieder. Sonst hätte er den ja nicht von Weitem schon kommen sehen. Der Vater wartet sehnsüchtig. Und das ist die gute Haltung, die wir haben sollten, auch als Seelsorger. Wir müssen nicht Menschen schieben, 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 bemuttern, versorgen, versorgen. Die dürfen auch mal in der Gosse landen. Aber sie dürfen wissen, sie können jederzeit zu mir als Seelsorger kommen oder als Gemeindeglied. Das können wir von Gott lernen. Gott handelt so mit Menschen. Ich bin bereit, sofort jemand zu helfen, wenn er umkehrt. Ich bin für dich da. Das können wir Menschen mitgeben, die in der Gosse stecken oder die im Leid stecken oder die vielleicht ungläubig sind. Also wenn du mal Not hast, zu mir darfst du kommen. Aber nicht ständig hin, ich muss mich kümmern, ich muss den retten. Manche wollen die ganze Welt retten und dann rettet sich eine halbe Gemeinde, kümmert sich um eine Person, um die zu retten. Nee, das bringt nichts. Wenn die sich nicht retten lassen will, dann nützt die ganze Rette lieber auch nichts. Der Sohn musste erkennen, und das passierte erst, als die große Hungersnot kam und er dann bei den Schweinen, was ja total demütigend war für einen Juden, Schweine zu hüten, dann ging er in sich. Das ist gut. Das ist immer gut, wenn man in sich geht. Wenn man mal nachdenkt über sein Leben. Das habe ich damals in Indien gemacht oder in Nepal vielmehr war das so, dass ich einfach über mein Leben nachgedacht habe als 25-Jähriger. Was habe ich denn bisher geleistet? Was hat denn bisher mein Leben gebracht? Was habe ich denn Positives bewirkt? Und ich musste sagen, das taugt alles nichts. Mein Leben war Verschwendung. Es ist immer gut, in sich zu gehen. Was nehme ich mit? Was wäre, wenn ich heute sterben würde? Was wird auf meinem Grabstein stehen? Was würden Menschen sagen anschließend, ich weiß nicht, ob das bei euch auch Trösterkaffee hat nach der Beerdigung, so heißt es bei uns, was wird dann geredet über mich, wenn ich an dem nach bei meiner Beerdigung. Was sagen Sie dann über den Uwe? Was sagen Sie über dich? Was bleibt übrig? Was bleibt hängen? Was hast du wirklich geleistet? Ich sage mal in Anführungsstrichen. Was hat Gott vielleicht durch dich tun können? In sich gehen ist immer gut. Nachdenken. Und er kam dann zu dem Schluss, ich muss was ändern. Ich muss was ändern. Ich will nicht bei den Schweinen um deren Essen mich noch mit den Schweinen ums Essen streiten. Und dann denkt er nach, wie viele Tagelöhne für 17 hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Gegen den Himmel, weil die Juden halt den Namen Gottes nicht aussprachen, meint aber eigentlich gegen Gott und gegen den Vater. Hat er gesündigt. Diese Erkenntnis hat er bekommen. Dieses Eingeständnis der eigenen Schuld. Das ist ein wichtiger Schritt. Wir müssen dahin kommen, dass wir unsere Schuld, unsere Sündhaftigkeit erkennen. Sonst ist das nur so eine Bekehrung aus, vielleicht aus dem Gefühl heraus, ja, mal nach vorne gehen, ist ganz nett und Jesus kann ja helfen und hilft mir im Leid. Nein, wir müssen uns unserer Sündhaftigkeit, wir brauchen Rettung. Wir sind falsch. Bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße und mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich bin's nicht wert. Das ist eine tolle Erkenntnis. Ich hab's nicht verdient. Ich stelle immer wieder fest, dass Christen das, worüber am meisten geredet und gepredigt wird, scheinbar am wenigsten verstanden haben. Die Gnade. Wir neigen immer noch dazu, auch wenn wir schon gerettet sind, wiedergeboren sind, dass wir Gott noch irgendwie gefallen wollen, dass wir irgendwas noch für Gott tun wollen, dass wir Gott noch zeigen wollen, hier, ich bin ein guter Christ. Wir sind begnadigt. Wir taugen nichts. Und wir werden auch niemals gut genug sein für den Himmel. Niemals. Da können wir uns noch so anschauen. Da kann ich noch 700 Mal predigen. Wenn es jetzt so viele waren bisher ungefähr, weiß es nicht. Das nutzt nichts. Ich bin's nicht wert. Hast du die Erkenntnis? Ich bin's nicht wert. Ich bin gerade richtig für die Hölle. Aber ich bin begnadigt. Halleluja! Wir sind befreit. Wir sind befreit, um Gott zu dienen. Wir gehören ihm. Aber wir sind gleichzeitig auch unnütze Knechte. Wir tun nur unsere Aufgaben. Die hat ja Gott schon vorbereitet, Epheser 2, Vers 10. Die Werke, in denen wir wandeln sollen. Also Gott macht ja alles. Ach, ich darf ganz entspannt Jesus nachfolgen. Ist das schön, oder? Und das sehen wir ja gleich, wie der Vater sich freut. Aber erstmal diese Erkenntnis. Ich bin's nicht wert. Und das ist so ein wichtiges Prinzip in der Seelsorge. Wenn wir als Seelsorger meinen, wir sind besser als der schlimme Typ oder Typin, mit der wir da Seelsorge betreiben, die vielleicht aus der Gosse kommt oder wo auch immer. Wir sind nicht besser. Wir können auch nicht helfen, wenn wir nicht auf Augenhöhe reden. Wir tun das zwar nicht, was der tut, aber wir sind genauso dazu fähig, weil wir das gleiche Fleisch haben, die gleiche sündige Natur, den gleichen alten Adam oder die alte Eva, die steckt in mir, obwohl ich schon 36 Jahre Christ bin. Der alte Uwe, der lebt noch, bis ich sterbe. Aber der kommt nicht in den Himmel. Aber der Neue, der von Christus Geheiligte, der schon. Erkenntnis der eigenen Schuld und das Bekenntnis, dass wir es auch sind. Und ich hoffe, und es ist ja auch ein Wachstumsprozess, wir erkennen immer mehr, wie unsere Stellung ist oder unser Zustand. Wir sind Gerettete, aber zu jeder Sünde fähig. Unser Fleisch ist verdorben durch und durch sündig. Und es wird sich nicht heilen. Das wird auch nicht besser. Und dann geht er ja zum Vater und sagt genau das, was er sich vorgenommen hat. Ich habe gesündigt gegen den Himmel, Vers 21, und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater, sehen wir ja schon vorher, wie er reagiert. Er lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ja, das ist ein Empfang, oder? Da kommst du direkt aus der Gosse von den Schweinen und wirst so empfangen. So ist Gott. Wir brauchen uns nicht schämen vor Gott. Wir müssen nur bekennen, wer wir sind, wie wir sind. Das reicht. Und Gott knutscht uns ab, sag ich mal. Und obwohl der Hals nicht gewaschen ist, wird er geküsst und umarmt. Und das dürfen wir auch lernen. So sollten wir mit Menschen umgehen, die bußfertig sind, wohlgemerkt. Das ist entscheidend. Bußfertig. Der Vater wartet, und da heißt es ja sogar, der eilt ihm entgegen oder lief. Also lief, mein schnelles Laufen, und das war ja ganz untypisch. Ein Orientale läuft nicht schnell. Der läuft immer langsam, gemächlich. Und Gott hat auch keine Eile. Der hat immer Zeit, aber in dem Fall, in dem Beispiel, da läuft der Orientale, und wenn es Gott repräsentiert, Gott beeilt sich. Gott beeilt sich, wenn da jemand die Erkenntnis hat, ich bin's nicht wert. Er hat's erkannt. Und Gott beeilt sich, oh, den habe ich lieb. Für den ist Jesus am Kreuz gestorben. Der ist schon, der kommt sofort in den Himmel. Und wie handelt dann der Vater? Der gibt ihm das beste Gewand, einen Ring an den Finger, Schuhe an die Füße und schlachtet ein gemästetes Kalb. Ja, mehr geht nicht, oder? So ein Empfang. Das finde ich Wahnsinn. Und vorher in Vers 10 heißt es ja, bevor diese Geschichte anfängt, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der was tut? Buße. Was heißt Buße? Sinnesänderung oder Umkehr. Wenn ein Mensch umkehrt, dann ist eine Party im Himmel, jedes Mal. Ich hoffe, wir sind alle umgekehrt. Und manchmal muss man auch als Christ umkehren von falschen Wegen, von der falschen Herzenshaltung, von einem falschen Lebensstil und bereit sein, auch Dinge loszulassen, die uns noch binden oder trennen von Gott. Sünde trennt ja immer von Gott, aber wir behalten manchmal unsere Sünden, weil die immer noch Spaß machen. Und viele Christen haben ja so ihre Lieblingssünden, die will man nicht so ganz loslassen. Aber Sünde trennt von Gott. Ich will doch mit Gott Gemeinschaft haben, oder? Nicht, dass wir sündlos leben könnten als Christen, aber die Haltung sollte sein, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich höre auf. Punkt. Erkenntnis. Und dann dieser Empfang, der Vater. Der hätte ja auch sagen können, das wird aber auch Zeit, dass du es einsiehst. Hätte er auch sagen können, oder? Endlich kommst du wieder. Nein, kein Vorwurf, nur Freude. Mein Vater war so eine Gegenstandslektion für mich persönlich. Natürlich hatte der auch viele Macken, aber in manchen Punkten war das für mich so eine Gegenstandslektion. Ich komme ja aus dem Elternhaus, wo Jesus nicht im Mittelpunkt war, und auch in der ganzen Verwandtschaft hat keiner an Jesus geglaubt. Und trotzdem hat Gott meinen Vater gebraucht. Mein Vater hat mir meines Wissens nie Vorwürfe gemacht. Egal, was ich angestellt habe, der hat mir nie, Uwe, wie konntest du nur, und Mensch, bin ich enttäuscht oder irgend sowas. Der hatte immer eine positive Haltung. Und als ich dann endlich mich bekehrt habe, der konnte zwar damit nicht viel anfangen, aber der erlebte ja die Veränderung in meinem Leben und das hat ihn begeistert. Da hat er sich gefreut. Jetzt muss er keine Rechnung mehr bezahlen für psychologische Behandlungen, braucht keine Angst mehr haben, dass ein Auto kaputt war, weil ich so viel Dummheiten im Kopf hatte oder dass ich besoffen irgendwo abgeholt werden muss und so Dinge. Da wusste er plötzlich, mein Sohn hat Frieden. Und das hat ihn begeistert. Hast du Frieden? Sind andere Menschen begeistert von dir, von deinem veränderten Leben, weil du jetzt erkannt hast, ich gehöre zum Vater und jetzt lebe ich für den? Der Sohn wird bestimmt nicht nochmal weglaufen. Nach so einem Empfang, wenn es ihm zu Hause doch so gut geht, der wird doch nie wieder das Vaterhaus verlassen, oder? Der andere Sohn, der hat sich ja geärgert. Der hat wahrscheinlich gedacht, ach, wäre ich doch auch abgehauen. Was macht der denn? Der ältere Sohn war auf dem Feld, Vers 25, als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und guten Mutes sein, denn dieser, dein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der ältere Sohn, das war doch eine normale, verständliche Reaktion, oder? Gott ist ungerecht, denken oft Menschen. Und der Vater hier ist doch ungerecht. Wie kann denn dieser dahergelaufene Sohn so einen Empfang bekommen? Das ist doch ungerecht. So denkt der zu Hause gebliebene Sohn. Das ist doch gemein. Ich habe so treu gedient, alles getan, bin nie weggelaufen, habe nichts vergeudet, war immer lieb, immer brav, war immer selbstgerecht. Ja, das ist das Schlimmste, was es gibt, Selbstgerechtigkeit. Wenn man sich nur ein bisschen was einbildet, dass ich auch was tauge. Da bist du schon zu stolz. Leider, ich sage das nicht gern, aber gehöre ja auch dazu. Ich bin so stolz. Deshalb brauchte ich 7 Jahre Depression. Ich hätte mich doch nicht bekehrt. Und Gott muss mir immer noch so viel Leid, mich durch so viel Leiterfahrungen immer klein halten. Ich hebe sonst irgendwie ab und bilde mir noch was ein, dass ich was kann. Ich brauche den Herrn jeden Tag. Der Gerechte wird hier gerügt, der Sohn. Der freut sich nicht, dass dein Bruder nach Hause gekommen ist. Das ist übrigens ein typisches Zeichen für Selbstgerechtigkeit. Wenn wir uns nicht freuen über die Errettung von Menschen, weist das wahrscheinlich darauf hin, wir sind selber nicht gerettet. Wenn wir Gerettete sind, haben wir Retterliebe. Dann wollen wir, dass Menschen gerettet werden. Und wenn das uns egal ist oder gleichgültig, ist es fraglich, wie stehen wir denn eigentlich selber? Der murrt hier nur rum. Murren ist ja Sünde. Aber ich erlebe das so oft, auch unter Christen, wir murren irgendwie gerne, Mann. Das ist vielleicht auch typisch deutsch, vielleicht unter deutschen Christen noch weiter verbreitet. Murren hat in unserem Leben nichts zu suchen. Egal, auch wenn die Predigt schlecht war oder der Pastor oder man kann über alles murren. Das ist aber Sünde. Also lass es doch. Natürlich darfst du hingehen, korrigieren und sagen, hier, das und das war vielleicht nicht okay oder das hast du anders machen können. Aber murren, so innerlich aufregen über, das bringt gar nichts, außer dass es dich von Gott trennt. Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Murren ist immer Sünde. Also merkt es euch, ab heute nur noch dankbar sein. Also müsst nicht alle bei euch bedanken für die Predigt. Könnt meinetwegen auch murren zu mir kommen, aber nicht zu Hause murren, sondern dann sagt es mir, und was euch nicht gefallen hat. Kann ich auch von lernen. Ich brauche auch Korrektur. Aber der verlorene Sohn ist ja eigentlich der Zweite. Und andere Beispiele machen es auch deutlich. Beim Zöllner und Pharisäer, auch in Lukas Evangelium Kapitel 18, da heißt es, der Zöllner, ja, der gibt Almosen, danke, dass ich nicht so bin wie dieser da. Der fühlt sich, der sonnt sich in seiner Selbstgerechtigkeit. Und was betet der Zöllner? Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist das tollste Gebet, was es gibt. Da heißt es, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Wahnsinn, oder? Der Gerechtfertigte ist der Sünder, der Buße tut. Ja, das können wir viel öfter machen. Es gibt so viel in unserem Leben, was Gott wahrscheinlich noch nicht so ganz gefällt, worüber wir noch Buße tun sollten. Dass wir bloß nicht selbstgerecht noch denken, ah, ich tue so ganz fromm in der Gemeinde und seht her, wie ich bin. Nein, wir müssen ehrlich und echt sein, auch mit unseren Fehlern. Brauchen wir auch niemandem was vormachen. Und wir müssen Sünde bekennen, beim Namen nennen, auch gegenüber Geschwistern und natürlich gegenüber Gott erst recht. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen. Was können wir hier lernen? Zunächst mal loslassen vom Vater. Gott kommt schon zurecht mit jedem von uns. Der geht natürlich nach, der sucht auch das verlorene Schaf und trägt es zur Not auf den Händen nach Hause, aber es muss sich auch tragen lassen. Und wir müssen auch lernen, loszulassen Menschen, die nicht wollen. Und wir machen das im Hebsen da auch so. Wenn jemand nicht will, früher haben wir immer ermutigt, ach komm, bleib doch und du hältst es aus, dranbleiben, durchhalten. Nee. Wenn jemand nicht will, dann bleibt er uns zuliebe, vielleicht eine Woche länger oder noch zwei, vielleicht sogar ein Jahr, das hatten wir früher. Jemand bleibt ein Jahr im Helpsender und verlässt das Helpsender und geht sofort wieder in die Gosse. Das ist eine Entscheidung. Ich muss erst mal erkennen, wer bin ich? Der Leidensdruck muss groß sein, um mich dann zu entscheiden und zu erkennen, ich bin's nicht wert. Aber ich möchte zurück zum Vater oder zur Gemeinde oder meinen Eltern oder zu Gott. Ich möchte zurück. Und dann zu wissen, oh, da werde ich empfangen. Boah, ich habe es nicht verdient, aber ich kriege ein gemästetes Kalb, einen Ring, Schuhe und das schönste Gewand. Was für ein Empfang. Wie muss das mal sein im Himmel? Wenn Gott uns da jetzt schon Wohnungen vorbereitet, wie toll muss das denn sein, wenn wir da ankommen? Wir haben es nicht verdient. Aber wir sind begnadigt, wir dürfen uns freuen. Schon jetzt, hier und heute. Und das wünsche ich uns, dass wir freudig unsere Straße ziehen. Nicht als Selbstgerechte. Nicht, dass wir denken, oh, dem geht's besser und dass wir murren, was andere haben und ich vielleicht nicht. Nee. Hauptsache, wir sind treu. Hauptsache, wir haben Selbsterkenntnis. Und Hauptsache, wir haben einen großen Gott, auf den wir uns freuen dürfen in der Ewigkeit. Und jetzt dürfen wir schon mit ihm leben. Und gleichzeitig wissen, mit einem Bein stehen wir bereits im Himmel. Wir sind Bürger, haben Bürgerrecht im Himmel. Halleluja. Amen.